Dem Engel der Gemeinde von Dornbirn schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren, und um meines Namen willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.
Morgen zusammen. Die Aufmerksamen unter euch werden es bemerkt haben. Es wurde ursprünglich nicht an die Gemeinde in Dornbirn geschrieben, sondern wer weiß es, an wen wurde es geschrieben? Genau, es wurde an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und diesen Text finden wir in der Bibel in Offenbarung 2, das sind die Verse 1 bis 7. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlag sie doch auf, dann kannst du immer in deiner eigenen Bibel mitschauen, wenn wir uns heute Morgen eben diesen Text anschauen. Ich habe gesagt eben, dem Engel der Gemeinde von Dornbirn schreibe. Das bedeutet, wir wollen uns heute anschauen, ob dieses, was hier an die Gemeinde in Ephesus geschrieben wurde, auch noch heute für uns Relevanz hat und was wir damit heute noch anfangen können, was es für uns heute noch bedeutet. Der Text gehört eben in das Buch der Offenbarung und es ist das erste der sieben sogenannten Sendschreiben. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Es ist so, dass diese sieben Sendschreiben alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Zu Beginn stellt sich Jesus auf eine gewisse Art und Weise vor, seinen Charakter, so wie er hier eben gesagt hat, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. So beginnt jedes dieser sieben Sendschreiben mit einer eigenen Charakteristik, wie sich Jesus vorstellt. Dann kommt in fünf von sieben Schreiben kommt ein Lob vor, wo Jesus die Gemeinde lobt und er betont sehr oft, er kennt die Werke von diesen Gemeinden, er weiß genau, was sie Gutes tun. Es kommt aus seinen zwei Schreiben immer ein Tadel, also immer etwas, was sie nicht gut machen, sage ich mal. Es kommt immer eine Ermahnung vor und zum Schluss gibt es immer eine sehr ermutigende Verheißung. So sind also alle sieben Sendschreiben von der Struktur her aufgebaut und sehr ähnlich miteinander. Und zusammengefasst geht es in diesen Schreiben eigentlich um Probleme, wie sie sich dann später durch die ganze Kirchengeschichte durchziehen, bis heute. Denn ich denke, auch wir heute haben noch gewisse Probleme in unserer Gemeinde. Und es wird auch deutlich in diesen Schreiben, wie Gott oder wie Jesus die Gemeinden beurteilt, wie er gewisse Werke, gewisse Sachen, die sie machen, entsprechend beurteilt. Und ich denke, man kann die Schreiben auch aus mindestens drei Gesichtspunkten lesen. Zum einen ist es ein Bericht über den Zustand eben der jeweiligen Gemeinde, in dem Fall dieser Text ist ein Bericht über den Zustand der Gemeinde in Ephesus, eben da im ersten Jahrhundert nach Christus. Viele Ausleger sind auch der Meinung, dass die Briefe eine Sicht der Aufeinanderfolge in der Geschichte des Christentums widerspiegeln. Und die Gemeinde in Ephesus würde eben das Christentum zur Zeit nach Christus, sagen wir relativ nah, kurz danach, widerspiegeln. Ja, und die anderen Schreiben wären dann eben ein nächster Zeitabschnitt in der Kirchengeschichte. Und das Dritte, das ist für uns, denke ich, heute das Wichtigste, es ist auch eine Botschaft an die Gemeinden von heute. Denn wie gesagt, wir heute haben noch Probleme und darum ist es natürlich für uns total wichtig, hey, was haben denn die Gemeinden damals für einen Rat bekommen, wie hat Gott sie beurteilt, was hat er denn gelobt an ihnen? Ich denke, das ist auch wichtig zu sehen, was sind denn die guten Werke, aber natürlich auch, Wo sind die Dinge, wo sie Probleme hatten, die wir vielleicht auch haben? Wie können wir das verändern? Wie können wir das besser machen? In diesen 7 Schreiben werden nicht immer nur die Gemeinde als Kollektiv angeschrieben, zum Teil auch einzelne Gruppen aus Gemeinden oder sogar Einzelpersonen. Das bedeutet, wir dürfen das Gelesene auch alle für uns persönlich, oder wir sollen sogar, das für uns persönlich in Anspruch nehmen und nicht nur, das geht um die gesamte Gemeinde und das ist dann immer sehr unpersönlich. Also wir sollen das wirklich auch persönlich für uns in Anspruch nehmen. Ja, und darum sind eben diese Sendschreiben auch total wichtig noch heute für uns. Und was ich mir auch gedacht habe, wenn man so an die Offenbarung denkt, dann denkt man oft, das ist ein Buch, das so die Zukunft erzählt, was passieren wird. Und hier sehen wir, es ist auch ein Bericht, was schon passiert ist, eben der Zustand der Gemeinden. Und es schreibt auch zu uns, was für uns heute eben total wichtig ist noch. Das Schreiben an die Epheser beginnt eben mit einem Lob. Und es sind einige Verse und er lobt sie hier. Christus lobt sie für ihre Werke, für ihre Mühsal und Geduld. Dafür, dass sie das Böse verurteilen und jene als Lügner entlarvt haben, die sich fälschlich als Apostel ausgegeben haben. Sie wurden auch gelobt, dass sie die Last getragen haben und nicht müde geworden sind. Zusammengefasst könnte man sagen, sie waren treu im Dienst für Gott. Ich denke, auch in unserer Gemeinde gibt es sehr viel lobenswerte Dinge, viele Dinge, die wir gut machen. Ich denke, auch im Leben jedes Einzelnen, so wie er heute hier sitzt, gibt es Dinge, die in Gottes Augen lobenswert sind. Ja, und vielleicht ist es auch mal hilfreich, dass man über diese Dinge in seinem Leben reflektiert, dass man versucht, nüchtern zu betrachten, sein Leben oder eben auch die Gemeinde und auch Dinge errührt, wo man sagt, hey, doch, das ist eine Stärke von mir, da läuft es gut, da habe ich eigentlich kein Problem. Da geht es dann nicht darum, dass man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, da bin ich so toll, ich muss nichts ändern, sondern dass man sich einfach bewusst macht, okay, das sind vielleicht Stärken, eben da läuft es gut und in Zukunft auch darauf achtet, dass es in diesen Dingen auch so bleibt, dass man da nicht nachlässig wird und dann wird das vielleicht irgendwann mal schlechter. Ich denke, es lohnt sich auch total, dass man mal nur die ersten Verse von diesem Text genauer anschaut und eben diese Eigenschaften und die Werke, die da aufgezählt werden, denn es sind alles Dinge, die Gott lobenswert findet. Und alles, was Gott lobenswert findet, sollte für uns erstrebenswert sein. Wir wollen uns heute Morgen aber mehr mit den restlichen Versen des Textes beschäftigen. Nach dem Lob kam dann der Tadel. Die Gemeinde in Ephesus musste eine herbe Zurechtweisung hinnehmen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es geht heute Morgen also um Liebe, aber nicht Liebe im romantischen Sinne, sondern um Liebe, so wie Gott uns liebt und wie wir ihn lieben sollen. Wenn das Neue Testament von Liebe redet, gebraucht es hauptsächlich das Wort Agape oder Agape. Und diese Liebe, das ist die Liebe, die Gott für uns übrig hat, die Gott uns schenkt. Und wenn einer weiß, was Liebe ist, dann ist es Gott. Denn Gott ist Liebe, sagt uns das Wort. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wie diese Liebe konkret ausschaut, die Gott für uns übrig hat, die hat er primär durch die Sendung seines Sohnes Jesus Christus auf die Welt gezeigt. 1. Johannes 4 im selben Kapitel, kurz zuvor, der Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. In der Person und der Geschichte Jesu, insbesondere eben in seinem Tod für uns, zeigt sich die Liebe Gottes auch als wohlwollende Liebe. Und zwar eine wohlwollende Liebe, die ihr Wohlwollen, sag ich mal, nicht darin zeigt, dass sie das tut, was die andere Person von ihr möchte, sondern dass sie das tut, was die andere Person von einem braucht. Gott macht nicht, liest uns nicht die Wünsche von den Augen ab, weil er uns liebt, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, er kennt uns durch und durch. Er ist es, der als einziger tatsächlich weiß, was wir brauchen. Und es ist nicht immer nur, es sind nicht immer nur schöne und sanfte Worte. Manchmal brauchen wir auch eine Zurechtweisung, damit wir wieder, sage ich mal, auf Spur kommen. Und diese Liebe hat Gott für jeden Menschen. Ich denke, es gibt doch nichts Schöneres, als zu wissen, es gibt jemanden, der kennt mich durch und durch, so wie ich bin, und liebt mich trotzdem bedingungslos. So ist unser Gott, so ist unser Vater im Himmel. In unserem Text oder in diesem Vers heute Morgen geht es aber auch um eben die Liebe, die wir Gott entgegenbringen. Und dieser Vers beinhaltet ja eine gewisse Kritik, eine Maßregelung oder zeigt etwas auf, wo etwas eben nicht in Ordnung ist. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich denke, in der Gemeinde in Ephesus gab es vermutlich noch andere Dinge, wo vielleicht nicht so ganz in Ordnung waren. Warum hat er gerade diesen Punkt erwähnt? Ich denke, weil dieser Punkt am wichtigsten ist. Im Matthäus-Evangelium kommt ein Pharisäer zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Matthäus 22, Vers 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ich denke, das ist eigentlich schon die Antwort, warum er eben diesen einen Punkt erwähnt hat, weil die Liebe das Wichtigste ist. Die Liebe zu Gott und zu deinen Nächsten. Im Text lesen wir, dass die Epheser die erste Liebe verlassen haben. Das bedeutet ja, sie hatten die erste Liebe irgendwann mal und haben sie dann im Laufe der Zeit verlassen. Und ich denke, somit gibt es drei Gruppen von Menschen. Zum einen gibt es Menschen, die diese erste Liebe, so wie es da steht, nicht haben. Die zweite Gruppe sind Menschen, die diese erste Liebe haben. Und die dritte Gruppe sind die Menschen, die diese erste Liebe hatten, so wie eben die Epheser hier in unserem Text. Die erste Gruppe, also Menschen, die diese erste Liebe nicht haben, sind die Menschen, die sich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden haben, die seinen Tod am Kreuz noch nicht für sich in Anspruch genommen haben. Wenn du dich heute Morgen selbst zu dieser Gruppe zählst, dann möchte ich dich ermutigen, geh heute Morgen nicht nach Hause, ohne diese Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, möchte ich ein Leben mit Jesus oder ohne Jesus leben? Wenn du das nicht alleine machen möchtest, nach dem Gottesdienst sind hier vorne Menschen, die auf dich warten, die Zeit für dich haben, die dir Fragen beantworten können, die gemeinsam mit dir beten können. Und ja, schieb diese Entscheidung bitte nicht auf, denn irgendwann ist es zu spät. Und es ist doch die wichtigste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Wenn sich eine Person für Jesus entscheidet, also das bedeutet, diese Person erkennt, dass sie in ihrem Leben Dinge gemacht hat, die nicht in Ordnung sind, und erkannt hat, dass Jesus die Lösung dafür ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und darum kann ich mit meiner Schuld zu ihm kommen. Wenn sich diese Person, man nennt das eben bekehrt, zu Jesus zuwendet, sag ich mal, dann passiert etwas Wunderbares, nämlich diese Person nimmt die wohlwollende Liebe Gottes in Anspruch. Und diese Liebe, wo wir vorher gehört haben. Wenn Liebe nicht in Anspruch genommen wird, dann kann sie ihr Werk, sage ich mal, auch nicht vollbringen. Und wenn eine Person sich zu Jesus bekehrt, dann kann die wohlwollende Liebe Gottes ihr Werk vollbringen. Diese Person bekommt dann auch den Heiligen Geist, der wohnt dann in dieser Person. Und bei dieser Person beginnt dann eben diese erste Liebe. Römer 5, Vers 5b lesen wir eben davon. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Zeit nach so einer Bekehrung, so einer Zuwendung zu Jesus, denke ich, bei jedem natürlich ganz unterschiedlich, ganz anders. Aber ich kenne niemanden, der danach todtraurig war. Ja? Es ist ein fröhliches, ein freudiges Ereignis. Hey, man hat erkannt, meine Schuld ist weg. Ich werde im Himmel sein, ich werde ewig leben und es ist ein freudiges Ereignis. Ja? Und auch die Tatsache, dass der Heilige Geist Einzug in diese Person nimmt, verändert diesen Menschen. Und bei vielen entsteht auch eine sichtbare Veränderung dann und auch eine Begeisterung für Jesus. Sie möchten es am liebsten allen Menschen, denen sie begegnen, direkt erzählen und sie möchten Gott und Jesus immer besser kennenlernen. Sie fragen erfahrenen Christen vielleicht Löcher in den Bauch und ja, sie sind total motiviert und möchten immer mehr erkennen, was sie denn jetzt tun sollen, was denn Jesus von ihnen möchte. Bei anderen ist es vielleicht nicht ganz so euphorisch, sage ich mal, aber ja, im Herzen haben sie vielleicht auch den Wunsch, immer mehr eben zu erkennen, hey, was möchte denn Gott von mir? Was soll ich denn jetzt tun für ihn? Was ist denn nun meine Aufgabe? Sie möchten mit ihrem Herzen nach dem Willen Gottes tatsächlich leben. Und das alles sind solche Facetten der ersten Liebe zu Gott. Die zweite Gruppe, diese Menschen, die haben eben diese erste Liebe. Sie haben sich irgendwann bekehrt und leben nun ihr Leben mit Jesus und für Jesus. Sie haben die erste Liebe noch immer. Sie sind nah an Jesus dran und man kann diese Liebe regelrecht spüren bei manchen Menschen. Sie haben so eine Begeisterung, obwohl sie schon vielleicht 20 Jahre Christen sind. Ja, und wenn ich da in unsere Reihen schaue, sehe ich auch meine Gesichter, wo ich mir denke, hey, wow, das begeistert mich immer wieder, ist mir ein großes Vorbild, mit welcher Euphorie, mit welcher Hingabe diese Menschen noch immer für Jesus unterwegs sind. Und man spürt es regelrecht, wie ihr Herz für Jesus brennt. Diese Menschen, sie wollen auch wirklich Dinge für Jesus tun und nicht, weil sie müssen, sondern weil sie Jesus lieben. Das ist das Entscheidende. Warum will ich denn etwas tun? Was ist denn die Motivation dahinter? Wenn es nicht die Liebe ist, dann ist es nichts wert. In Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wir sollen seine Gebote halten, nicht damit wir gut dastehen, damit wir unsere Pflicht erfüllt haben. Nein, weil wir erkannt haben, was Gott für uns getan hat und diese Begeisterung, diese Dankbarkeit sich in der Liebe ihm gegenüber dann zum Ausdruck bringt. Und ich möchte die Gebote halten, weil ich Jesus liebe und nicht, weil ich muss. Wenn du dich heute Morgen zu der zweiten Gruppe zählst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Bleib an Jesus dran und mach weiter so. Kämpfe darum, dass deine Begeisterung für Jesus niemals kleiner wird, sondern wenn, dann nur größer. Es ist das Beste, was du für dich tun kannst. Ich verspreche dir, Gott hat seine Freude an dir. Aber ich denke, du bist mit deiner Art und deinem Leben auch ein Vorbild für andere Menschen, die vielleicht aktuell etwas weiter weggerutscht sind von Jesus. Und sie sehen dich vielleicht als Vorbild und ja, schauen zu dir auf und sehen, hey, da möchte ich auch wieder hinkommen. Ich möchte auch wieder genau diese Begeisterung für Jesus haben. Eine positive Auswirkung dieser ersten Liebe, die uns der Heilige Geist eben ermöglicht, sage ich mal, kann man auch bei der ersten Gemeinde sehen, in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde waren ja die Menschen kurz nach dem Pfingsterlebnis, wo eben der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist. Und über diese erste Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Hier sieht man, was für eine Auswirkung diese Liebe auf eine ganze Gruppe von Menschen haben kann und was die dann bewerkstelligen können, was heute, denke ich, unvorstellbar war. Ja? Man wirft alles in einen Topf und jeder bekommt so, wie er es gerade braucht. Unvorstellbar, schon in der eigenen Familie ist das schon, wow, wenn man dem anderen da Geld leihen müsste, sollte, schenken, noch schlimmer. Oder für mich ist das immer wieder eine beeindruckende Bibelstelle. Und ja, ich denke, es ist eben auch ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man Gottes Liebe empfängt und diese Liebe auch an die Nächsten weitergeben möchte. Dann gibt es noch die dritte Gruppe. Die Gemeinde in Ephesus gehörte zu diesem Zeitpunkt da zu dieser Gruppe. Bei ihnen sah nach außen hin eigentlich alles toll, alles großartig aus. Sie machten viele, viele lobenswerte Dinge. Selbst Gott sogar findet diese Werke, diese Eigenschaften, die sie da haben, grundsätzlich lobenswert. Aber für Gott zählt nicht das Bild nach außen, sondern es zählt nur das Herz. Er sieht und kennt unsere Motivation, warum wir Dinge machen. Und wenn nicht die Liebe zu Gott die Triebfeder dafür ist, dann ist es, so hart es klingt, umsonst. Ich denke, das sind vielleicht auch Menschen, die in die Gemeinde gehen, die ihren Dienst machen, aber im Herzen keine Freude mehr haben. Es sind vielleicht aber auch die Menschen, die sogar offen damit umgehen, ja, und sagen, hey, wow, aktuell habe ich echt eine Krise mit Jesus. Ich habe einfach keine Freude mehr. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Solche Menschen gibt es auch. Wenn du dich heute Morgen dieser Gruppe zuhörig fühlst, dann möchte ich dir Mut zusprechen. Du bist nicht allein. Ich denke, jeder Christ, der vielleicht nicht ganz neu bekehrt ist, hatte schon nicht nur einmal, sondern schon öfters solche Phasen in seinem Leben, wo er einfach, sagen wir, einen Durchhänger hatte und vielleicht nicht mehr diese Motivation, diese Liebe für Jesus verspürt hat, wie vielleicht zu Beginn. Das Wichtigste ist aber, dass man nicht in diesem Zustand bleibt. Richtig gefährlich wird es dann, wenn man es erkennt, man spürt es, aber man unternimmt nichts dagegen. Ja, wird dann schon irgendwann wieder kommen, ja, und man macht einfach so weiter und denkt sich nichts dabei. In unserem Text lesen wir, was ansonsten passiert. Achso. Und zwar lesen wir das: Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Ja, also ein Leuchter wird normal an einer sehr markanten Position, sage ich mal, aufgestellt in einem Raum, damit er möglichst viel erleuchten kann. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Zweck. Wenn er da weggestoßen wird, dann kann er nichts mehr erleuchten und er hat keinen Nutzen mehr, keinen Zweck mehr. Wenn wir die erste Liebe verlassen und eben nicht umkehren, dann können wir kein Licht mehr sein in der Welt, dann können wir kein Zeugnis mehr sein für andere Menschen, dann sind wir natürlich diesem Zweck nutzlos. Der Text schreibt uns aber glücklicherweise nicht nur, was passiert, wenn wir nicht umkehren, sondern er gibt uns auch Anweisungen und hilft uns dabei, wie wir wieder zur ersten Liebe zurückfinden können. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. So schreibt er. Und der erste Punkt ist, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke nun ist jetzt nicht unbedingt so das Wort, das ich so im Alltagsgebrauch verwenden würde. Und ich denke, es bedeutet so vielleicht erinnern, erkennen, sodass man es merkt. Ja. Ich denke, damit man überhaupt umkehren kann, muss man zuerst mal merken, dass man in die falsche Richtung unterwegs ist. Ich muss es erkennen, ich muss es registrieren. Und ich muss es mir auch eingestehen. Ich muss mir als erstes eingestehen, hey, ich habe nicht mehr diese Liebe, diese Begeisterung für Jesus wie am Anfang. Es hat sich da einfach etwas verändert. Es ist nicht mehr so wie früher. Man muss das erkennen und dann soll man sich zurückerinnern, hey, wie war es denn am Anfang? Wie war es denn früher, wo ich noch so begeistert war? Was war denn da anders? Was habe ich da denn gemacht? Was fehlt mir denn jetzt? Der zweite Schritt ist, wenn ich es im ersten Schritt erkannt habe, dann ist es total wichtig und notwendig, dass ich Buße tue. Das bedeutet, Herr Jesus, es tut mir von Herzen leid, dass ich die erste Liebe verlassen habe. Es tut mir leid, dass ich vielleicht meinen Dienst in der Gemeinde nur aus Pflichtbewusstsein gemacht habe und nicht, weil ich dich liebe. Es tut mir leid, dass ich nicht mal mit Begeisterung anderen Menschen von dir erzähle. Die Gründe können vielfältig sein. Und bei diesem Punkt geht es darum, dass du für dich persönlich herausfindest, hey, was mache ich denn nicht mehr, was ich früher gemacht habe? Wo ist denn eigentlich mein Problem? Das erkennst und Gott dafür um Vergebung bittest. Wenn man Buße tut, dann hat das auch immer eine reinigende Wirkung. Ja? Es ist eine Erleichterung. Ich habe es ausgesprochen, ich habe es Gott abgegeben. Und wir dürfen immer wissen, dass Gott uns vergibt, wenn wir reumütig zu ihm kommen, egal wie oft. Der dritte Schritt, und tue die ersten Werke. Nun wird es praktisch, wir sollen etwas tun. Und zwar sollen wir wieder diese Dinge tun, an die wir uns im ersten Schritt erinnert haben, die zu dieser Begeisterung, zu dieser Liebe geführt haben, die wir gemacht haben aufgrund von dieser Liebe und nicht, weil es da steht und weil wir das jetzt tun müssen, weil er es in der Predigt gesagt hat, nein, sondern weil wir Jesus lieben, weil diese Liebe wieder neu entfacht ist, weil wir Buße getan haben, weil das Alte erledigt ist und weil ich mich neu dafür entschieden habe, hey, und ich möchte jetzt wieder mein Leben mit Jesus gehen und ich denke, bezüglich dieses Erinnerns wäre es vielleicht mal interessant, so im Hauskreis oder auch so mit anderen auszutauschen. Weil wenn man irgendwo neu dazukommt, sage ich mal, in christlichen Kreisen, zum Beispiel in einem Hauskreis, dann erzählt man sich vielleicht so über sich selber und auch natürlich, wie man vielleicht zum Glauben gekommen ist. Ja, das ist so das Standardding, sage ich mal. Aber vielleicht wäre es auch mal interessant, jemand anders zu fragen, hey, wie war denn die erste Zeit nach deiner Bekehrung? Was hat sich denn da verändert? Wie warst du denn da? Was hast du da gemacht? Wie hat denn deine erste Liebe damals ausgesehen? Ich denke, die Frage ist ja doch sehr persönlich, aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden, hoffe ich, sondern wir wollen ja zum einen im Glauben weiterkommen und eben auch uns gegenseitig ermutigen durch solche Dinge. Ja? Darum ist es auch wichtig, dass man sich solche Fragen stellt, denke ich. Ich denke, dieses Prinzip kann man aber auch auf andere Bereiche anwenden und nicht nur auf die Liebe von mir zu Jesus, sondern ich denke da ganz konkret zum Beispiel an die Ehe, an Mann und Frau. Wenn man sich da so einen jungen, frisch verliebten Mann vorstellt, ja, dann ist der natürlich euphorisch, begeistert, strahlt über das ganze Gesicht, erzählt allen, wie toll seine Frau doch ist und macht wirklich alles Denkbare für seine Frau. Wie sieht das dann in 5, in 10, in 20 Jahren aus? Ist da diese Euphorie noch immer da? Ich denke, auch diese Liebesbeziehung beinhaltet eben diese Gefahr, dass auch dort die Liebe abflaut, sage ich mal. Und dieses Prinzip kann man auch genau dort anwenden. Man muss erst mal erkennen und merken, hey, was läuft denn eigentlich schief? Warum bin ich denn nicht mehr so verliebt? Warum habe ich denn nicht mehr so diese euphorische Liebe für meine Frau? Was war denn da früher alles anders? Man muss Buße tun zu Gott, aber auch, ich denke, zu seinem Partner. Es ist ganz wichtig, dass man ihm das erzählt. Und dann soll man überlegen, hey, was habe ich denn damals gemacht? Ja, vielleicht sind die Taten, die Werke in der Zeit etwas anderes, weil man hoffentlich doch etwas gereift ist. Aber grundsätzlich soll man sich wieder überlegen, was habe ich denn gemacht? Kleine Zettelchen irgendwo hingeklebt, Blumen mit nach Hause gebracht, für die Frau mal gekocht, obwohl man vielleicht nicht der geborene Koch ist. All diese Dinge, wo einfach wieder sagen sollen, hey, ich liebe dich. Ein junges, verliebtes Paar zu sehen, ist kein Wunder, aber ein altes, verliebtes Paar zu sehen, ist der schönste Anblick von allem. Es kommt zwar nicht aus der Bibel, aber ich denke, vielleicht eine kleine Kleinigkeit an Wahrheit ist da auch dabei. Und ich denke, man sieht das bei manchen bei manchen alten Ehepaaren, ganz bewusst, sieht man das einfach, wie es denen miteinander geht, sage ich mal. Ja, manche sind da, sieht man es wirklich so wie da auf den ersten Blick, hey, die sind wirklich noch verliebt, die haben noch ein Leben zusammen. Und ich denke auch aber, dass das ein ganzes Stück Arbeit ist, dass man nach vielen, vielen Jahren Ehe immer noch so eine Liebe zueinander hat. Im Text wird dann nochmal ein kurzes Lob ausgesprochen und im letzten Vers heißt es dann wie folgt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist, glaube ich, 2 Wochen her, da hat Georg genau über dieses Thema gepredigt. Das war sogar der Titel, wer ein Ohr hat oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Auch in den Evangelien lesen wir eben des Öfteren diese Aussage oder so ähnlich. Wer Ohren hat zu hören, der höre eben, hat Jesus gesagt. Ich denke, wenn Dinge oft wiederholt werden, vor allem auch in der Bibel, dann haben sie eine besondere Wichtigkeit, einen besonderen Stellenwert. Und das Hören auf Gott ist natürlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und das Hören auf Gott geht weiter als nur das Hören mit den Ohren. Der Prophet Hesekiel schreibt in Hesekiel 3, Vers 10, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren. Wir sollen Gottes Wort nicht nur mit den Ohren hören, wir sollen seine Worte, wir sollen sie uns zu Herzen nehmen. Sie sollen in uns eindringen, sie sollen uns beschäftigen, wir sollen sie wälzen, wir sollen darüber nachsinnen. Und Gottes Wort soll unser Herz verändern. Und dadurch sollen dann wieder die Taten entstehen. Mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und mit den Händen umsetzen. Das gilt auch für das heute Gehörte. Wenn wir es nur hören, tolle Predigt, klingt gut in meinem Ohr, dann nützt es nichts. Wenn wir es hören und wir meinen auch, zumindest einen Teil vielleicht, verstanden zu haben, dann nützt es noch immer nichts. Erst wenn wir es gehört haben, wenn wir es verstanden haben und wenn wir dann auch danach handeln und Taten sprechen lassen. Erst dann hat es eine positive Auswirkung auf unser Leben. Ja, wir lesen dann hier noch von einer Verheißung. Und zwar ist es so, dass am Ende von jedem der sieben Sendschreiben immer eine Verheißung an denjenigen geschrieben wird, der überwindet. So wie eben da auch. Wer überwindet und so weiter. Das ist bei allen sieben Sendschreiben genau gleich. Und ich war dann irgendwie da zuerst ratlos oder wie auch immer. Was will er denn jetzt da sagen mit diesem Überwinden und so weiter? Und in 1. Johannes 5, Vers 5 habe ich dann gelesen: Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also alle sind Überwinder, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das bedeutet, diese Verheißung gilt für uns Gläubige, für alle Erretteten. Und sie lautet: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens in der Mitte des Paradieses, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Im Paradies, ganz am Anfang, gab es ja den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Sie durften von allem essen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse durften sie nicht essen. Sie haben es trotzdem gemacht und dann wurden sie rausgeschmissen und es wurde ihnen verboten eben, oder hat sie rausgeschmissen, damit sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen, weil sonst hätten sie ewiges Leben gehabt. Wir bekommen hier nun die Verheißung, dass wir einmal von diesem Baum des Lebens essen werden. Dass wir einmal ewiges Leben haben werden, bedeutet es. Und zwar im Paradies bei Gott. Ich denke, es ist eine wunderbare Verheißung, die für uns heute noch gültig ist, so wie sie damals für die Epheser gültig war. Wie gesagt, also das mit dem Überwinden hat mir zuerst Mühe gemacht und ich habe mir dann da anderweitig Gedanken darüber gemacht und nachgeschaut, was das irgendwie bedeuten könnte und was es damit auf sich hat. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir uns im Leben immer wieder überwinden müssen. Und dass es total wichtig ist, dass wir uns immer wieder überwinden. Ich denke, sehr oft wäre es in solchen Situationen einfacher, sich nicht zu überwinden. Weil sonst müsste man sich ja nicht überwinden, wenn es so einfach wäre. Ja? Das heißt, es ist immer eine gewisse Anstrengung, eine gewisse, dann mache ich es halt doch so, wie es, ja, wie es, sage ich mal, sein soll. Ja? Ich muss mich überwinden, es fällt mir nicht so leicht. Aber ich denke, im Nachhinein ist man dann doch oft froh, dass man es so gemacht hat. Und dieses Überwinden, ich habe mir gedacht, diese drei Gruppen, die wir heute angeschaut haben, egal in welcher Gruppe man sich befindet, man muss sich auch in diesem Zustand, wo man sich gerade befindet, überwinden. Wenn man sich noch in der ersten Gruppe befindet, wenn man sich noch nicht zu Jesus bekehrt hat, ich glaube, auch dazu braucht es eine gewisse Überwindung. Was denken wohl die anderen Menschen um mich herum, wenn ich das mache? Wie wird sich mein Leben dadurch verändern? Ist es sicher die richtige Entscheidung für mich? Ich möchte dich noch einmal ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Auch wenn du vielleicht noch Zweifel hast oder wenn du vielleicht auch noch etwas Angst hast. Es gibt einen Spruch: Denken wird Angst nicht überwinden, handeln schon. Du kannst dir noch so lange Gedanken darüber machen, solange du die Entscheidung nicht triffst, wird nichts passieren. Überwinde dich und triff eine Entscheidung für Jesus. Triff sie noch heute. Und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Und es wird die wichtigste und beste Entscheidung in deinem Leben sein. Die zweite Gruppe sind die Menschen, deren Herz für Jesus brennt, die mit ihm unterwegs sind. Ja? Ich denke, aber auch da braucht es immer wieder Überwindung, weil selbst wenn mein Herz für Jesus brennt, gibt es immer wieder Situationen, wo es anders vielleicht doch einfacher wäre. Ja? Und ich möchte auch dich ermutigen, hey, bleib dran und überwinde dich immer wieder aufs Neue, dich für Jesus und gegen die Welt zu entscheiden. Immer wieder, wenn es darauf ankommt, überwinde dich jedes Mal wieder neu, auch wenn es vielleicht manchmal mühsam ist, es zahlt sich aus. Die dritte Gruppe, wenn man diese erste Liebe, sage ich mal, verlassen hat, dann ist es vielleicht gar nicht so einfach, sich das selber einzugestehen im ersten Schritt und dann auch noch zu Gott zu gehen, das zuzugeben, Buße zu tun. Und ich möchte dich auch da ermutigen, hey, überwinde dich und geh ehrlich mit dir selber um. Wenn es dir bewusst ist, dann überwinde dich und komm zu Jesus zurück. Er wartet schon auf dich. Die alles entscheidende Frage heute Morgen könnte man eigentlich vielleicht so stellen: Wie geht es dir mit Jesus? Hast du noch keine persönliche Beziehung zu ihm? Dann triff heute die Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Auch wenn es dich Überwindung kostet. Du bist bereits mit Jesus unterwegs und dein Herz brennt für ihn und du kannst von ganzem Herzen sagen, Jesus, ich liebe dich. Hey, dann bleib dran, du bist echt auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, ich möchte dich ermutigen, immer wieder neu die Entscheidung, oder wenn es Entscheidungen gibt, immer wieder für Jesus zu entscheiden. Es ist immer die richtige Seite. Wenn deine Beziehung zu Jesus aktuell schwierig oder vielleicht gestört ist oder schlechter Zustand, wie auch immer man das nennen möchte, wenn du diese erste Liebe verlassen hast, dann überwinde dich und kehre zu Jesus und zur ersten Liebe zurück. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Ich denke, diese Frage ist auch so eine Frage, die man sich vielleicht gegenseitig ab und zu mal stellen sollte. Vielleicht sich selber, aber vielleicht hast du auch jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, auf einer persönlichen Ebene. Ihr könnt das ja abmachen, dass ihr euch immer wieder mal die Frage stellt, hey, wie geht's dir denn mit Jesus? Nicht nur, wie geht's dir denn so? Ja, hey, alles gut. Sondern, hey, wie geht es dir denn mit Jesus? Auch da wird es natürlich wieder persönlich, aber ich möchte euch echt ermutigen, diese Frage zu stellen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass wir da lesen dürfen, was du damals über die Epheser gedacht hast, wie du sie bewertet hast. Und ich möchte dich bitten, ja, dass du uns das Wollen schenkst, dass wir uns auch immer wieder, ich sage es mal, bewerten wollen, dass wir uns immer wieder die Frage stellen möchten, hey, wie sieht es mit meiner Liebe für Jesus aus? Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass er uns mit Liebe ausfüllt, wenn wir das zulassen. Und ich möchte dich ja bitten, dass wir, wenn wir abgekommen sind, wieder zu dieser ersten Liebe zurückkommen. Danke, dass wir immer zu dir zurückkommen dürfen, dass du mit offenen Armen auf uns wartest. Amen. Drei Lieder gemeinsam singen. Als erstes geht es um die Gnade Gottes, denn die Liebe, die er uns schenkt, ist komplett umsonst. Wir müssen nichts dafür tun.